Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 17. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Präsident fördert die Bereitstellung der behindertenfreundlichen öffentlichen Einrichtungen. Indonesien und Palästina veranstalten die erste bilaterale Beratung. Indonesien gewährt Stipendien für palästinensische Studenten. Basnas unterzeichnet Vertrag mit UNRWA zur Unterstützung des palästinensischen Bürger. Verteidigungsminister betont Wichtigkeit einer Geheimkooperation gegen Terrorismus. Indonesien fordert zur internationalen Bekämpfung des Verbrechens in der Fischereiindustrie auf. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die Provinzregierung aufgefordert, behindertenfreundliche öffentliche Einrichtungen bereitzustellen. Dies sagte er am Dienstag in Jakarta, nachdem er die öffentlichen Einrichtungen im Komplex von Gelora Bung Karno in Senayan, Jakarta, beobachtet hatte. Er sagte dazu weiter, er wolle die Behinderten einladen, dieses Thema zu erörtern. Demzufolge könne das Bemühen zur Förderung der Provinzregierungen zur Bereitstellung dieser Einrichtungen mit einer funktionsfähigen Genehmigung verbunden werden. Der Präsident sagte dazu weiter, der Minister für öffentliche Arbeiten und Volkswohnsiedlung und der Gouverneur der Provinz Jakarta hätten ihre Meinungen über die Bereitstellung von freundlichen öffentlichen Einrichtungen für Behinderte gegeben. Er fuhr fort, dass in Zukunft alle öffentlichen Gebäude, öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmittel gefördert werden, um Freundlichkeit für Behinderte Er fuhr fort, dass in Zukunft alle öffentlichen Gebäude, öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmittel gefördert werden, um Freundlichkeit für Behinderte zu zeigen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi und der palästinensische Außenminister Riyad Al-Maliki haben eine bilaterale Beratung zwischen Indonesien und Palästina im Pancasila-Gebäude des indonesischen Außenministeriums in Jakarta am Dienstag, den 16. Oktober 2018, veranstaltet. Diese erste bilaterale Beratung ist ein Forum, um gute Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu einer konkreten Zusammenarbeit und zu einer realen Hilfe zu erweitern. Die beiden Außenminister haben auch einen Vertrag des Memorandum of Understanding MOU über die Bildung des gemeinsamen Kommission unterzeichnet. Die gemeinsame Kommission wird ein Diskussionsforum, um die bilaterale Zusammenarbeit im technischen Bereich zu intensivieren. Retno Marsudi sagte in ihrer Presseerklärung, dass die bilaterale Beratung zwischen Indonesien und Palästina diesmal ein Teil der Veranstaltung von der Solidaritätswoche für Palästina sei.
Konsultasi bilateral ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan antara Indonesia dan Palestina sejak pembukaan hubungan diplomatik hampir 30 tahun yang lalu.
Diese bilaterale Beratung wird zum ersten Mal zwischen Indonesien und Palästina seit der Eröffnung der diplomatischen Beziehungen vor fast 30 Jahren durchgeführt. Der Außenminister ist absichtlich in Indonesien anwesend. Er nimmt gemeinsam mit mir an Programmen der Solidaritätswoche für Palästina teil. Sie findet vom 13. bis 17. Oktober 2018 statt. Wie die Freunde der Medien berichten, werden verschiedene Aktivitäten, Programme schon in der Solidaritätswoche für Palästina durchgeführt. Diese Aktivitäten, die sowohl in Bandung als auch in Jakarta veranstaltet werden, ist wieder einmal eine Reflexion und ein Symbol der Konsistenz der Unterstützung der indonesischen Regierung und der Nation für den Kampf des palästinensischen Volkes. Retno Marsudi fuhr fort, dass beide Länder vereinbart haben, die Kooperation im Handelsbereich, insbesondere zwischen den Unternehmen, durch die Gründung des Indonesisch-Palästinensischen Wirtschaftsrats zu verstärken. Bei dieser Gelegenheit würdigte der Außenminister Riyad Al-Maliki die indonesische Regierung, die die zollfreie Maßnahme für palästinensische Produkte seit 2018 ergriffen hat. Der Grund dafür sei, dass der Handelssektor einer der wichtigsten Faktoren für die palästinensische Unabhängigkeit sei. Die erste bilaterale Beratung zwischen Indonesien und Palästina ist einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte in der Solidaritätswoche für Palästina. Die indonesische Regierung hat zugesagt, palästinensischen Schüler und Studenten eine Hilfe in Form vom Stipendium zu gewähren. Dies wurde beim bilateralen Treffen der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi mit dem palästinensischen Außenminister Riyad Al-Maliki im Pancasila-Gebäude des indonesischen Außenministeriums in Jakarta am Dienstag, den 16. Oktober 2018 geäußert. Retno Marsudi sagte, dass das indonesische Rektorsforum und die Pajajaran Universität in Bandung Westjava der Gewährung der Stipendium zu stimmen. Außer des Hochschulstipendium bietet die indonesische Regierung auch das Stipendium der Pilotausbildung für palästinensische Studenten an.
Masih terkait dengan capacity building, forum rektor dan juga Universitas Pajajaran memberikan beasiswa bagi pelajar.
Immer noch angesichts des Kapazitätsaufbaus gewähren das indonesische Rektorsforum und die Pajajaran Universität das Stipendium für palästinensische Studenten und Schüler. Dies ist eine der Bemühungen Indonesien, um sich auf junge Generation Palästinas vorzubereiten. Das Stipendium der Pilotausbildung für palästinensische Studenten ist auch noch im Prozess, damit sie bald implementiert werden kann. Retno Marsudi hofft, dass dieses Stipendiumsprogramm positive Auswirkungen auf all Ergehen des palästinensischen Volkes bringen könnte, insbesondere für die junge Generation beim Zugang der Bildung. Im Jahr 2019 plant Indonesien, das Stipendium von 90 Offiziere und palästinensische Bürger zu gewähren. Einige Programme für Palästina wie die Befähigung der Frauen, gute Regierungsführung, der Anbau von tropischen Früchten, das Programm zur Kontrolle des Medikamentes und Nahrungsmittel sowie das Flugtraining werden durchgeführt. Retno Marsudi teilte mit, dass etwa 2000 palästinensische Bürger an 17 Programmen, die von der indonesischen Regierung durchgeführt werden, teilgenommen haben. Die Nationale Almosenbehörde Basnas hat einen Kooperationsvertrag mit der Organisation von United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East, UNRWA, unterzeichnet. Die Kooperation ist ein Bemühen um eine Hilfe und einen Schutz für palästinensische Bürger, die Opfer des Konfliktes in ihrem Land gefallen sind, zu gewähren. Die Vertragsunterzeichnung wurde vom Vizeleiter der Basnas Zainul Bahar Nur und dem Leiter von UNRWA im Pancasila-Gebäude des indonesischen Außenministeriums in Jakarta am Dienstag, den 16. Oktober, durchgeführt. Basnas wird auch einen Hilfsfonds für Jordan Hashemit Charity Organization für palästinensische Flüchtlinge gewähren. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi, die an dieser Unterzeichnung anwesend war, sagte dazu, dies sei die erste Innovation von der Basnas bei der Gewährung der Almosen in Indonesien. Bei dieser Gelegenheit erklärte der Leiter der Basnas, Zainul Bahar Nur, dass der Kooperationsvertrag sich auf die Probleme der palästinensischen Flüchtlinge fokussiere. Diese Flüchtlinge sind abhängig von der Hilfe der UNRWA, um ihren alltäglichen Grundbedarf zu decken. Im Zufolge habe sie Basnas verpflichtet, das palästinensische Volk zu unterstützen. Der indonesische Verteidigungsminister Yami Jatriakudu rief alle Länder in Asien und Europa dazu auf, die Zusammenarbeit des Geheimdienstes als eine strategische, zukünftige Form des Antiterrorismus in den Vordergrund zu stellen. Dies sagte Yami Jatriakudu beim dritten Dialog des asiatisch-europäischen Antiterrorismus als ein Teil des Dialogsforums gemeinsam mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst am Montag in Brüssel, Belgien, vom 12. bis 17. Oktober 2018. Er betonte die Gefahr des Terrorismus als reale Bedrohung für die Staatssicherheit. Beim Treffen mit Vertretern der Delegation von North Atlantic Treaty Association NATO ermahnte Yami Jatriakudu die Wichtigkeit der Kooperation zwischen den Ländern außer der ASEAN-Region und des asiatischen Kontinents. Im Zufolge habe die Terrorbedrohung einen großen Einfluss auf das Stadtleben gebracht. Riamijat brachte zum Ausdruck, dass es sehr wichtig sei, die Kooperationsarchitektur im Sicherheitsbereich zwischen den Ländern und Regionen aufzubauen, um vor der konkreten Bedrohungen gemeinsam zu bestehen. Indonesien hat bezüglich der transnationalen organisierten Kriminalität in der Fischereiindustrie international appelliert. Dieses Verbrechen sei die größte Bedrohung für die vorhandenen Naturressourcen im Meer. Es bedrohe nicht nur die Sicherheit der Nahrungsmittelquellen, sondern habe auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, schade der Umwelt und verletze die Menschenrechte. Dies sagte der Koordinator der Sonderarbeitseinheit zur Bekämpfung der illegalen Fischerei, Mas Ahmad Santosa, beim 4. Internationalen Symposium gegen Fischereiverbrechen in Kopenhagen, Dänemark, am Montag, den 15. Oktober 2018. Dabei las Mas Ahmad die Rede der indonesischen Ministerin für Meereswesen und Fischerei, Susi Pujiastuti, vor. Die Ministerin forderte, dass man ein konkretes Ziel finde, um das transnationale Verbrechen in der Fischereiindustrie zu bekämpfen. Erstens soll man das legale Meeresrecht oder Ocean Legal Right mit Änderung des Paradigmas von der Anthropozentrismus hin zum Ökozentrismus anerkennen. Zweitens werde der Warenumschlag auf dem Meer verboten. Das sei ein Schritt, um dieses Verbrechen zu verhindern. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.376,30 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.244,91 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.076 Rupiah. Und nun zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Verschlimmerung der Beziehung zwischen Saudi-Arabien und den USA nach dem Verlust des Journalisten Jamal Khashoggi. Di gutu peciung zwischen Saudi Arabien und den USA wird geprüft. Der Vorwurf des Todes des Journalisten Jamal Khashoggi darin sie das Saudi-Arabische Konsulat in Istanbul verwickelt, die Prüfung der bilateralen Beziehungen beider Länder hervorgerufen hat. Die USA bedrohen, dass sie eine Sanktion gegen ihren Partner zu auferlegen, wenn er bewiesen ist, dass der Tod des Journalisten von Washington Post von der saudi-arabischen Haltung verursacht wird. Jamal Khashoggi ist Journalist von Washington Post, der die saudi-arabische Regierung kritisiert. Obwohl Saudi-Arabien dieser Vermutung widersprochen hat, hat aber Präsident Donald Trump gesagt, er würde Strafe geben, wenn Riyadh nachweislich am Verlust von Jamal Khashoggi beteiligt hat. Die Bedrohung von Trump hat die gute Beziehung beider Länder verschlechtert, die vorher von der Einmischung Saudi-Arabiens in Jemen verschlimmert wurde. Durch diese Bedrohung hat man eine harte Reaktion aus Riyadh geholt. Ein Regierungsvertreter reagierte auf die Bedrohung Washingtons. Nach der Meldung der Nachrichtenagentur AFP hat ein saudi-arabischer Regierungsvertreter gesagt, er werde vergelten, wenn die USA eine Wirtschaftssanktion geben. Eine der Formen dieser Vergeltung ist der Verkauf von Öl und Waffen durch den Austausch der Informationen zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten und die Übertragung guter Beziehungen zum Iran. Der Iran ist jetzt der gemeinsame Feind von Saudi-Arabien und den USA. Das Al-Arabia-Fernsehen berichtete, dass die saudi-arabische Regierung die Reihe an Öl ist, 30 Schritte hat, um die USA und westlichen Länder zu vergelten, wenn die Sanktionen auferlegt wurden. Die Rhetorik über die Vergeltungsaktion verursachte ein Fragezeichen. Wenn Saudi-Arabien seit dem 2. Oktober sich nie im Fall von Jamal Khashoggi in Istanbul der Türkei verwickelt, sollte Riyadh auf die Bedrohung von Trump nicht statt reagieren. Es gibt zwei Schritte, die gemacht werden können. Erstens kann die Regierung in Riyadh durch die diplomatische Weise im Namen der Freundschaft und guter Beziehung ihre Position erklären und sagen, dass der Vorwurf des Mordes von Jamal Khashoggi vom Element ihrer Regierung nicht richtig ist. Zweitens soll man die Untersuchung über den Vorwurf des Mordes von Jamal Khashoggi transparent und offen machen lassen. Durch diese Untersuchung kann man beweisen, dass der Vorwurf der Türkei, dass die saudi-arabische Regierung den Verlust von Khashoggi manipuliert, intötet und verstümmelt, nicht richtig ist. Saudi-Arabien sollte damit einverstanden, warum Donald Trump dann Saudi-Arabien bedroht. Im Inland wird Trump politisch von einigen Abgeordneten auf dem Capitol Hill unter Druck gesetzt. Werden sie die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien weiter verschlechtern? Man wird natürlich die Bemühungen Saudi-Arabiens sehen, um den Vorwurf des Mordes von Jamal Khashoggi umzusetzen. Das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der RSI Indonesia, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 17. Oktober ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem Jahrestag der Sondertruppe der indonesischen Luftwaffe. Am 17. Oktober 1947 flog ein Transport Flugzeug von Dakota des von der Landebahn des Flughafens Maguwo, Yogyakarta startete über Kalimantan hinweg. Es wurde vom Pilotenkapitän Bob Free mit dem Co-Piloten Makmur Suhodo bemannt und transportierte 13 Fallschirmspringer der indonesischen Luftwaffe über Kota Waringin ein. Diese Truppen hatten die Mission, den Kampf des Volkes von Kalimantan gegen die Kolonialherrschaft zu unterstützen, eine Radiostation zur Verbindung zwischen Yogyakarta und Kalimantan zu errichten und das Gebiet nach ihrem Absprung zu übernehmen. Das Springen, das von den 13 Soldaten der Luftwaffe Indonesien durchgeführt wurde, bezeichnete die Geburt der Kampfeinheit der Sondertruppen der Luftwaffe Indonesien. Das Datum von 17. Oktober wurde dann als der Jahrestag der Luftwaffe Pasukan Khas festgelegt. Wir kommen nun zu der Hinrichtung von Usman Hun Harun, Mitglieder des Korps des Operationskommandos KKO in Singapur. Sergian Usman und Korporal Harun wurden in Singapur am 17. Oktober 1968 hingerichtet. Beide wurden für schuldig befunden, das McDonald House in Orchard Road am 10. März 1965 bombardiert zu haben. Am 20. Oktober 1965 verurteilte das singapurische Gericht sie aufgrund von Notstandsregeln im Strafgesetzbuch von 1964. Usman und Harun wurden beschuldigt, 3 Zivilbürger getötet zu haben, indem sie eine Bombe in das Bankgebäude gelegt hatten. Sie wurden vor dem Strafgericht angeklagt, was die Angeklagten nicht wollten. Sie wollten lieber als Kriegsgefangene behandelt werden, wie in der Genfer Konvention von 1949 festgelegt wurde. Der Grund dafür war, dass Usman und Harun die Bombardierung begangen hatten, wegen eines Staatsbefehls. Chua J., der Richter im Strafgericht, brachte zum Ausdruck, dass die Bombenanschläge von Usman und Harun nichts mit Krieg zu tun hatten. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem arabischen Embargo. Am Tag vor der Bekanntgabe der Erhöhung des Ölpreises von der Organisation der Erdölexportierenden Länder OPEC begann diese, deren Mitglieder meistens aus arabischen Ländern bestand, am 17. Oktober 1973 das Ölembargo gegen die Vereinigten Staaten USA, Großbritannien und die anderen Länder, die Öl nach Israel verkauften, zu verhängen. Das Embargo wurde verhängt, weil die USA und Großbritannien eine groß angelegte Militärhilfe der israelischen Seite im Krieg zwischen diesem Regime und Syrien sowie Ägypten gewährten. Der Krieg hatte am 6. Oktober des gleichen Jahres begonnen. Wegen des Embargos erhöhte sich der Ölpreis und die westlichen Länder hatten große Probleme aufgrund des Embargos. Im März 1974 wurde das Embargo aufgehoben, nachdem der US-Außenminister Henry Kissinger dabei Erfolg hatte, Verhandlungen zum Waffenstillstand zwischen Israel und Syrien durchzuführen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Liebe Zuhörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Die Weltbank ist bereit, Indonesien eine Anleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für den Wiederaufbau nach den Katastrophen zu gewähren. Die Weltbank ist bereit, Indonesien eine Anleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar oder etwa 15 Trillionen Rupiah zu gewähren, um den Aufbauprozess in Lombok sowie Palu zu unterstützen und durch ein langfristiges Programm zu stärken. Diese langfristige Anleihe ist das Ergebnis des Gesprächs zwischen dem indonesischen Vizepräsidenten Yusuf Kalla und dem Vorstandsvorsitzenden der Weltbankgruppe Kristalina Georgieva, die eine Übereinstimmung über die Gewährung der Hilfe für Indonesien erörterten. Kristalina Georgieva sagte am Sonntag, den 14. Oktober dieses Jahres, nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass die Bemühungen der indonesischen Regierung zur Rehabilitierung der von Erdbeben betroffenen Gegenden liefen. Das Anleihepaket umfasst die Gewährung von Bargeld für 150.000 bedürftige Familien in 6 Monaten bis 1 Jahr. Das Schema dieser Sozialversicherung soll dazu beitragen, die lokale Wirtschaft zu stärken und die Arbeitsplätze während der Rehabilitierung zu schaffen, sowie eine Schädigung des Kapitals der Menschen langfristig zu verhindern. Das Anleihepaket in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar könne auch verwendet werden, um den Wiederaufbau der öffentlichen Einrichtungen und der Infrastruktur wie unter anderem Krankenhäuser, Schulen, Brücken, Straßen, Motstraßen und die Trinkwasserversorgung zu finanzieren. Diese Anleihe könne auch die Kontrolle über das Frühwarnsystem, den Aufbauprozess der Häuser, der Umwelt und der Dienstleistungen stärken. Zuvor sagte Vizepräsident Yusuf Kalla, dass die Anleihezeit von der Weltbank für die Milderung der Katastrophen 35 Jahre erreichen könne, sodass er die Regierung nicht belaste. Neben der Anleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar gewähre die Weltbank auch eine Schenkung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar für die technische Hilfe. Diese Schenkung solle dazu beitragen, den Aufbauprozess, der bald durchgeführt werde, zu befestigen, erklärte Yusuf Kalla weiter. Die Weltbank setzt, dass die durch den Tsunami in Palu verursachten Schäden und Georisiken für die Infrastruktur, Gebäude und Häuser 531 Millionen US-Dollar oder 8,1 Billionen Rupiah erreichten. In dieser Rechnung seien nicht die Schäden wegen der Todesopfer, verlorene Flächen und wirtschaftliche Störungen wegen des verlorenen Lebensunterhalts enthalten. Inzwischen sagte die Finanzministerin Sri Mulyani, die Weltbank könne die Bemühungen mit einem langfristigen Programm für den Wiederaufbau nach den Naturkatastrophen stärken. Sie meinte aber, dass die Gewährung der Anleihe und deren Verwendung mit dem Parlament erörtert werden sollten. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen. Musik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm können Sie schöne Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Küche Indonesiens kennenlernen. Heute laden wir Sie dazu ein, den hinduistischen Tempel Abang in Yogyakarta zu besuchen. Sie können unsere Sendung über Livestream voinews.id/German hören. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Yogyakarta befinden sich verschiedene Reiseziele wie Hügel, Strände sowie historische Reiseziele wie Tempel und Museen. Moderne Reiseziele wie Yogyabai und Sindo Edu Park sind auch in Yogyakarta zu besuchen. Jedes Reiseziel hat seine eigene Einzigartigkeit. Der Tempel Abang ist eines der historischen Reiseziele, das auf einem Hügel liegt und schöne Naturlandschaft hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tempel Abang liegt auf einem schönen Hügel. Dieser Platz eignet sich für die Touristen, die allein sein und sich entspannen möchten. Der Tempel Abang wurde in den Der Tempel Abang wurde in dem 9. und 10. Jahrhundert beziehungsweise in der Zeit des alten Mataram Königreichs gebaut. Der Form nach ähnelt sich der Tempel Abang einem Hügel. In der Trockenzeit sieht man nur trockenes und unfruchtbares Land um den Tempel Abang. Aber in der Regenzeit ist das Klima dort kühl und sehen Sie nur grüne Landschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diesen Platz besuchen, werden Sie dann überrascht sein. Sie werden dort keinen Tempel, sondern nur die Ruinen von roten Backsteinen finden, die von Gräsern bedeckt wird. In der Mitte des Hügels befindet sich auch ein Loch, das wie ein roter Backstein aussieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, um den Tempel Abang zu besuchen, ist die Fahrt mit dem Motorräder oder mit dem Autos unmöglich. Sie müssen zu Fuß gehen, da der Weg zu dem Tempel Abang bergauf mit ziemlich rutschigen Sandstraßen ist. Wenn Sie den Gipfel des Tempels erreichen, sehen Sie die schöne Landschaft von Reisfeldern und grüne blattreichen Bäume. Wenn das Wetter schön ist, können Sie von der Entfernung aus den Vulkan Merapi sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tempel Abang liegt im Dorf Sentono Rejo im Bezirk Sleman. Es ist sehr einfach, um dieses Reiseziel zu besuchen. Es gibt viele Straßenschilder, die den Touristen helfen werden, um den Tempel Abang zu erreichen. Die Touristen können ihre Autos oder ihre Motorräder im Hof der Häuser der dortigen Einwohner parken. Sie brauchen nur 2.000 Rupiah bezahlen, um ihre Fahrzeuge zu parken. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen, mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Stimulations des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist sangat panas, auf Deutsch sehr heiß. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurzwelle 3325 kHz auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen ein Gespräch über das Thema sangat panas, auf Deutsch sehr heiß, vorstellen. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie ihn wiederholen. Die Personen, Toni und Enda. Der Ort, das Haus von Joko. Die Hintergrundsituation, Enda und Toni diskutieren über die Nachrichten über Naturkatastrophen.
Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana.
Berapa suhunya?
Mencapai 36 derajat Celcius.
Wah, panas sekali.
Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werden wir Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema sangat panas, auf Deutsch sehr heiß, stehen. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie diese wiederholen. Cuaca. Cuaca, auf Deutsch das Wetter. Suhu, suhu of Deutsch, di temperatur. Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana. Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana. Of Deutsch, gemäß den Nachrichten ist das dortige Wetter nach der Katastrophe sehr heiß. Berapa suhunya? Berapa suhunya? Of Deutsch, wie hoch ist die Temperatur? Mencapai 34 derajat Celcius. Mencapai 34 derajat Celcius. Of Deutsch, bis zu 34 grad Celcius. Panas sekali. Panas sekali. Of Deutsch, Zen Heist. Im dialog Zakto Tony. Cuaca di sana sangat panas. Auf Deutsch, das Wetter ist dort sehr heiß. Das Wort panas im Kontext dieses Gespräches ist ein Adverb. Das Wort sangat wird vor dem Adjektiv angewandt. Das Beispiel für die Anwendung des Wortes sangat. Gempanya sangat kuat. Gempanya sangat kuat. Auf Deutsch. Das Beben ist sehr stark. Kami sangat sedih mendengar berita itu. Kami sangat sedih mendengar berita itu. Auf Deutsch. Wir sind sehr traurig, diese Nachricht zu hören. Das Synonym des Wortes sangat im Kontext dieses Satzes ist sekali. Auf Deutsch sehr. Der Unterschied zwischen den Worten sangat und sekali ist, dass das Wort sangat vor dem Adjektiv gelegt wird und das Wort sekali nach dem Adjektiv angewandt wird. Achten Sie bitte auf das folgende Beispiel für die Verwendung und den Unterschied der Wörter. Cuaca di sana sangat panas. Cuaca di sana sangat panas. Auf Deutsch, das Wetter ist dort sehr heiß. Cuaca di sana panas sekali. Cuaca di sana panas sekali. Auf Deutsch, das Wetter ist dort sehr heiß. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Auf Deutsch, ich bin sehr traurig, diese Nachricht zu hören. Saya sedih sekali mendengar berita itu. Saya sedih sekali mendengar berita itu. Auf Deutsch, ich bin sehr traurig, diese Nachricht zu hören. Man wendet manchmal die Wörter sangat und sekali zusammen. Wie zum Beispiel, cuaca di sana sangat panas sekali. Cuaca di sana sangat panas sekali. Auf Deutsch, das Wetter ist dort sehr heiß. Dieser Satz wird oft verwendet, ist aber gemäß den indonesischen Regeln falsch.
Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, lass uns das Gespräch nochmals anhören.
Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana.
Berapa suhunya?
Mencapai 36 derajat Celcius.
Wah, panas sekali.
Nachdem Sie das Gespräch mit dem Thema Panas sekali, auf Deutsch sehr heiß, gehört haben, werden wir Ihnen eine Übung aufgeben. In dieser Übung sollen Sie das Gefühl beschreiben, das Sie hatten, als Sie eine Sehenswürdigkeit in Ihrer Stadt besichtigten. Beispiel: Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Di kota kami, ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini, karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. As ubung siken si Peter ira ton auf name auf nesis an unsere email foy@foynews.id. Wir werden eine Aufnahme aussuchen und dem Absender einen interessanten Preis zukommen lassen. Der Gewinner dieser Übung wird im kommenden November bekannt gegeben werden. Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
The Music Hook Fund Indonesia. Presented Indonesian Music and Literature.
Liebe Zuhörer der Indonesians, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die indonesische Poplieder, die von der Musikgruppe 420 gesungen werden. Diese Musikband, die von Robby Satria geleitet wird, besteht aus Ari, Novi und Roots. Die Musikgruppe 420 wurde im Jahr 2010 gegründet. Die 420 ist bekannt geworden, als sie in einem Soundtrack-Film Philosophy Copy 2 Ben and Jody im Jahr 2017 in dem Lied mit dem Titel Jona Nyaman gesungen hat. Dieses Lied hat die Botschaft für die Gesellschaft, um sich mit der Routine nicht immer zu beschäftigen und eine angenehme Situation zu verteidigen. Hören Sie nun Zona Nyaman. Gute Unterhaltung.
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sebilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sebilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Sama hati. gereja bersama hati.
Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das Lied mit dem Titel Zona Nyaman von 420 gehört. Die Lieder von 420 sind identisch mit der tiefen Bedeutung und beschreiben Probleme im Leben. Eines der speziellen Lieder von dieser Band ist Trilogie. Das Lied Trilogie erzählt über die wahre Geschichte eines Terroristen. Der Sänger dieser Gruppe, Ari Lesmana, ist der Meinung, dass er ein Interview mit einem Täter der Bombenanschläge auf in Bali gemacht habe, um das Lied zu komponieren. Dieses Lied hat die Botschaft, dass der Terrorismus kein Islam sei und mit islamischen Lehren nichts zu tun habe. Liebe Hörerfreunde, hören Sie nun das folgende Lied von 420 mit dem Titel Trilogie. Viel Spaß beim Zuhören.
Mendung gendang telingaku memecah bising kalai. Terlihat jiwa-jiwa layu terlentang di depan mataku. Satu trilogi hingga membatu dan langit memerah, semesta pun marah, bumiku berdarah. Meradang egoku, meradang tangisku, menghadang tawamu. Meradang egoku, meradang tangisku, menghalang tawamu. Sesal dan ku malu, tangisanku tak membantuku. Akhirnya nolansa yang yang ini karenaku, biang masa lama selalu bertemu faham-faham itu, simpang siur kini namaku.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Lied mit dem Titel Trilogy von 420. Diese Musikgruppe hat gerade ein Lied mit dem Titel Realita oder Realität beim Musikfestival Synchronize Fest 2018 am 7. Oktober 2018 in Gambir Expo Kemayoran, Jakarta veröffentlicht. Dieses Lied ist ein Teil von ihrem zweiten Album von 420 mit dem Titel Ego und Funktionata oder das Ego und die Funktion des Gehirns, das im April 2018 veröffentlicht wurde. Das Lied Realita erzählt über jemanden, der eine Entscheidung in einem uneffektiven Zustand treffen muss. Das Lied Fana Merah Jambu ist ein Hitslied von dieser Bandgruppe. Dieses Lied wird mit einfachem Ton komponiert und diese Lyrik hat die tiefe Bedeutung, sodass Fana Merah Jambu das Lieblingslied für Millennial-Generation geworden ist. Außer der poetischen Lyrics hat dieses Lied schöne Töne, sodass es gut hörbar ist und eine Ruhe bringen kann. Liebe Musikfreunde, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie nun zwei weitere Lieder von 420 mit dem Titel Fana Merah Jambu. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.